ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Mithu Sanyal, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Mithu Sanyal ist eine deutsche Autorin. Mit einem indischen Vater und einer polnischstämmigen Mutter wuchs sie in Düsseldorf auf, wo sie heute noch lebt. An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf promovierte sie über die Kulturgeschichte des weiblichen Genitals. Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts, heißt das Buch, das daraufhin entstand. Dann im Jahr 2021 erschien ihr Romandebüt Identity in eigentümlicher Schreibweise und gelangte auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Ihr zweiter Roman, Antichristi, über die indische Kolonialgeschichte, kam im vergangenen Jahr auf die Longlist. Herzlich willkommen, Mithu Sanyal.
Ich grüße Sie.
Sie haben sich von einer erfolgreichen Kulturwissenschaftlerin zur Autorin gewandelt. Wie kam es dazu?
Naja, als Kulturwissenschaftlerin muss man ja auch immer Geschichten erzählen. Man hat die ganzen Fakten und man muss daraus ein Narrativ sozusagen basteln, weil ansonsten sind Fakten ja einfach nutzlos. Das heißt, Kulturwissenschaft und Literatur sind ja auch ganz eng miteinander verknüpft. Außerdem, ich bin ja auch Journalistin, also ich schreibe ja sowieso die ganze Zeit. Und Schreiben ist ein Muskel, den man trainieren muss. Schreiben ist Hochleistungssport.
Das Buch über das weibliche Geschlecht hat Furore gemacht. Was hat Sie dabei interessiert?
Also erstmal ist es tatsächlich, als ich das damals geschrieben habe, dachte ich, die Vulva ist das weibliche Geschlechtsorgan. Und inzwischen weiß ich, nicht nur Frauen haben eine Vulva, aber wenn wir über Weiblichkeit sprechen, verhandeln wir es in der Regel anhand von Genitalien. Und wir haben ganz lange, für statt Vulva, haben wir halt immer Vagina gesagt, wenn wir die Vulva meinten. Die Vulva ist ja sichtbare Genital. Dann kommt die Vagina, die das äußere sichtbare Genital mit dem Muttermund und der Gebärmutter in einem weiteren verbindet. Und wenn wir Vagina sagen, reduzieren wir die Vulva in der Sprache auf dieses Loch. Deshalb hat ja auch Freud gesagt, was ist eine Frau? Man nehme einen Menschen, also einen Mann, schneide den Penis ab und hat eine Frau. Und die Frau ist die Abwesenheit, die Lücke, die Kastrierte. Und das fand ich immer sehr verblüffend, weil ich dachte, wir sagen bei Männern ja auch nicht Hoden, wenn wir den Penis meinen. Wie kann es sein, dass wir das so selbstverständlich alle abnicken, inklusive Ärzten, Ärztinnen, die es ja wirklich besser wissen müssten? Und wenn ich die gefragt haben die gesagt, ja klar ist das falsch und haben es trotzdem falsch verwendet.
Und das dann aber zu einer Kulturgeschichte zu machen, ist ja nochmal ein anderer Schritt.
Genau, und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe erstmal, ich glaube, über ein Jahrzehnt nichts gefunden, hurra. Und als ich dann den ersten Faden hatte, weil es im homerischen Hymnus an Demeter gibt es eine Geschichte, wo die Göttin Demeter, deren Tochter in die Unterwelt in den Tod entführt wurde, die trauert um ihre Tochter und weint und isst nichts mehr und trinkt nichts mehr. Demeter ist die Göttin des Ackerbaus und wenn sie nicht mehr isst und trinkt, dann verdorren die Felder und es gibt eine Dürre und die Menschheit steht vor dem Tod. Und dann kam Baubo und hat Demeter ist was zu essen angeboten, ist was zu trinken angeboten. Demeter hat alles abgelehnt und dann hat sie ihr ihre Vulva gezeigt. In dem Moment hat Demeter angefangen zu lachen und damit auch wieder zu essen, zu trinken und die Menschheit war gerettet. Und es gibt unendlich viele Geschichten, wie das Zeigen der Vulva die Menschheit rettet. Und wo ich dachte, wow, etwas, was so machtvoll ist, was musste passieren, um das erst zu verstecken, verdecken, verleugnen, um dann zu sagen, ist gar nicht da, gibt's gar nicht, müssen wir uns gar nicht drauf beziehen.
War das dann so, dass nach dem Erscheinen dieses Buches Sie die Fachfrau für das weibliche Geschlechtsorgan wurden?
Genau, ich war dann Frau Vulva eine ganze Menge. Ich habe auch inzwischen einen Vulva-Hut, den ich häufig bei Interviews trage. Nur wenn es um die Vulva geht, also jetzt nicht um andere literarische Formen, in denen ich auch schreibe. Ja, das war sehr, sehr schön. Gleichzeitig bin ich eine Weile dann halt auch wirklich auf Sexualität reduziert worden. Also ich konnte dann zu allen Themen rund um Sexualität sprechen, aber das, womit ich mich politisch und kulturwissenschaftlich und natürlich auch literarisch beschäftige, ist halt noch viel breiter.
Hat denn dieser kleine Ruhm, den dieses Buch hervorgerufen hat, geholfen, ein literarisches Debüt unterzubringen?
Nein, also es ist tatsächlich so, die Vulva begleitet mich immer noch. Es hat ja auch relativ lange gedauert, bis sie es dann in den Mainstream geschafft hat. Also ich glaube, 10 Jahre später wurden dann die ersten großen Dokus über die Vulva gemacht. Und das ist ganz toll. Und dann kommen halt alle zu mir und sagen, ey, da gibt's doch dieses Buch. Das ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Aber trotzdem war es so, dass ganz lange Verlage so ein bisschen gesagt haben, so ja, hört sich super an, was sie schreiben, aber brauchen wir nicht, danke. Das verkauft sich leider nicht. Und mit das waren halt Geschichten von Menschen mit so einem postmigrantischen Hintergrund gemeint. Also postmigrantisch ist ja auch ein schwieriges Wort, aber man muss ja Worte haben, um Dinge zu beschreiben. Der Hansa Verlag hat sich wirklich getraut, mein Buch Identity zu machen. Es hört sich ja von heute aus so merkwürdig an, aber es ist ein Spiegel-Bestseller. Es war auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, hat mehrere Preise gewonnen. Also es wirkt jetzt nicht wirklich wie ein großes Risiko, aber damals war es das. Und ich bin denen auch wirklich sehr dankbar für diese Courage, dass sie gesagt haben, wir glauben daran, wir machen das.
Vielleicht lag es auch daran, dass in diesem Roman unglaublich viel steckt. Also es ist ein Roman um Fragen von Identität und Abstammung, über Rassismus, Migrationsgeschichte, sexuelle Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung. Also ganz, ganz viel Stoff. Vielleicht etwas viel für ein Debüt, aber Verlage mögen sowas.
Tun sie das? Das weiß ich gar nicht. Also es ist tatsächlich das, was mir, wenn mir etwas vorgeworfen wird, ist es tatsächlich, oh, es ist so viel in den Büchern. Aber das Leben ist ja so viel und so voll. Und interessanterweise ist das auch genau das, was Salman Rushdie bei seinem ersten Roman vorgeworfen hat. Es ist so viel, es ist so viel. Und er hat ja dann auch später bei Mitternachtskindern gesagt, dass er aktiv dieses Leben, als wenn man so auf der Mitte einer indischen Kreuzung steht, von allen Seiten so der Verkehr auf einen zurast, er möchte das rekonstruieren. Also Leben ist halt eben nicht, also diese Literatur gibt es ja auch irgendwie, wo kein Wort so viel ist, wo man irgendwie mit absoluter Ästhetik der irgendwie Dürre arbeiten. Also nee, wir machen das Gegenteil davon. Und ich dachte immer, ja, das ist die Literatur, die am nächsten dem entgegenkommt, wie ich die Welt auch wahrnehme. Und ich arbeite ja auch teilweise wirklich bewusst mit Überflutung. Aber wenn man sich das Buch dann genau durchliest, mein erster Roman ist ein Roman über Growing Up Mixed Race in Germany. Also ne, irgendwie, was es bedeutet, als Mixed-Race-Kind in Deutschland aufzuwachsen und irgendwie erwachsen zu werden. Es ist wirklich ein klassischer Coming-of-Age-Roman eigentlich. Also an ganz vielen Punkten habe ich mich da schon, wie soll ich sagen, diszipliniert. Ich hätte noch über viel mehr schreiben können. Ich hatte auch noch viel mehr geschrieben. Ich habe ganz viel weggekürzt.
Wir sprechen gleich noch über das Faktum Aufwachsen Mixed Race in Deutschland. Aber erstmal würde ich noch gern bei dem Roman bleiben. Der handelt nämlich von einer Düsseldorfer Professorin für postkoloniale Theorie, die eine Transformation durchmacht, also sich in eine Person of Color mit indischem Hintergrund verwandelt. Sie verleugnet ihre deutsche Abstammung und lässt sich die Haut verdunkeln. Und darauf gibt es natürlich eine Enthüllung und auf diese Enthüllung einen Skandal. Und dieser Skandal ist auch Zentrum dieses Romans. Was ist da dran wahrhaftig?
Es gibt einen ähnlichen Fall, der mich damals auch dazu gebracht hat, dieses Buch schreiben zu wollen. Und zwar 2015 ist Rachel Dolezal, das ist eine amerikanische Bürgerrechtlerin, Person of Color, also irgendwie schwarze Bürgerrechtlerin, Uni-Dozentin, ist enthüllt worden, dass sie in Wirklichkeit weiß ist. Und es ging wirklich durch Twitter, durch irgendwie Facebook, durch irgendwie die ganzen Social-Media-Kanäle. Und ich habe das alles verfolgt damals in Echtzeit. Und die Fragen, die ihr gestellt wurden, waren all die Fragen, die mir immer mein Leben lang gestellt wurden. Also wer bist du? Wer bist du wirklich? Kannst du beweisen, dass du bist, wer du sagst, dass du bist? Und ich dachte, wie toll, das ist das, wonach ich gesucht habe. Das ist sozusagen der Katalysator, um meine Geschichte, meine Hauptfigur, also denn die wirkliche Hauptfigur in meinem Roman ist ja ihre Studentin Nivedita, ist ja nicht diese Professorin. Aber ich brauchte diese Professorin halt, um die Geschichte von Nivedita erzählen zu können.
Die Studentin Nivedita, die in diesem Roman tatsächlich auch ein Zentrum ist, die hat ebenso wie Durga, die Heldin von dem zweiten Roman Antichristi, einige deutliche Ähnlichkeiten mit ihnen selbst. Spielt das eine Rolle in Zeiten der autofiktionalen Moden?
Also ich komme ja eben nicht aus dieser autofiktionalen Tradition. Meine Bücher sind ganz klar in dieser Tradition des Storytellings, eigentlich in dieser britischen Tradition des Storytellings, angloamerikanischen Tradition des Storytellings. Ich habe Figuren, die haben echte Namen, die haben Backstories, die haben echte Dialoge miteinander, die auch mit Anführungszeichen sind, nicht nur so mit Spiegelstrichen und so weiter. Es gibt einen Plot, es gibt Höhepunkte und so weiter. Aber ich habe mich sehr bewusst entschieden, eine Figur mit einem ähnlichen, also die ist halb so alt wie ich, also da gibt es auch ganz viele Unähnlichkeiten drin, aber mit einem ähnlichen sozialen Hintergrund als Hauptfigur zu haben wie mich, eine Mixed-Race-Person, irgendwie, also ich schöpfe ja aus diesem Milieu, aus dem heraus ich komme, wie die meisten Autoren, Autorinnen, aber es gibt ja mehr als eine von uns. Und mir war es schon wichtig, dass diese Geschichten dieser Menschen wie ich, die sind ja alle unterschiedlich, aber es haben sich unglaublich viele Menschen bei mir gemeldet und mir gesagt, sie fühlen sich zum ersten Mal in einem deutschsprachigen Roman repräsentiert. Das ist natürlich mein Herz. Also es ist natürlich das, was sich jede Autorin und jeder Autor wünscht. Und gleichzeitig hat es mir auch das Herz gebrochen, weil es sagt natürlich so viel auch über die deutschsprachige Literatur aus, wenn Menschen wie wir eher nicht so einen großen Platz darin bis vor kurzem hatten.
Und nicht nur da, sondern auch gesellschaftlich immer verleugnet wurden. Deutsche Menschen sind hellhäutig. Wie war das als Mixed-Race-Person in Düsseldorf aufzuwachsen?
Naja, es gab halt kein Konzept dafür. Also, dass die Leute da saßen und gesagt haben, was bist du denn jetzt? Bist du indisch oder bist du deutsch? Oder der Begriff war immer, du bist Halbinderin. Wo ich immer dachte, welche Hälfte ist jetzt indisch? Die rechte, die linke, die obere, die untere? Und das ist ja wirklich so pure Rassentheorie. Also, es gab ja wirklich diese Idee, wenn ein Elternteil indisch ist, dann ist man halbindisch. Wenn ein Großelternteil indisch ist, dann ist es ein Viertel. Und das stimmt natürlich nicht. Also, wir sind ja immer beides. Wir sind ja nicht entweder oder, wir sind beides. Ja, nicht wie mit Fußballmannschaften. Für wen würdest du dann jeweils klatschen? Wir haben ja sowieso immer viel, viel mehr Identitäten. Und ganz lange wurde Identität über Geschlecht irgendwie verhandelt. Jetzt verhandeln wir Identität ganz, ganz stark über Race. Im Moment gibt es ja die neuen Bestrebungen, über Religion zu verhandeln, was irgendwie für Leute wie mich völlig absurd ist, weil ich bin Katholikin und ich bin Hindu. Also und wahrscheinlich bin ich auch nicht von beiden. Und trotzdem irgendwie gibt es ja dieses Reinheitsbedürfnis in Deutschland. Und in Deutschland ganz lange konnten Menschen nur Deutsche werden, wenn sie einen deutschen Vater hatten. Ich habe aber nun keinen deutschen Vater. Deshalb bin ich mit einer indischen Staatsangehörigkeit auf die Welt gekommen. Und meine Mutter gehört zu den Frauen, die sich mit der Initiative der mit Ausländern verheirateten Deutschen, so hieß es damals, dafür eingesetzt hat, dass deutsche Frauen ihren Kindern ihre Staatsangehörigkeit vererben können. Vorher ging das halt nicht. Und 1975 haben diese Frauen dann einen großen feministischen Sieg errungen. Und ich kann mich daran erinnern, das ist meine allererste Erinnerung in meinem Leben, dass meine Mutter diesen deutschen Pass hatte. Da war ich 3 Jahre alt. Also ich wusste nicht, was ist Deutsch, was ist ein Pass, was ist Staatsangehörigkeit. Aber ich habe diese große Erleichterung meiner Mutter gespürt. Denn diese Frauen sind ja irgendwie aus total rassistischen Gründen angetreten, weil denen die Gesellschaft gesagt hat, ihr werdet diese Männer heiraten, die Ehen gehen sowieso in die Brüche und dann nehmen die Männer eure Kinder mit, gehen in ihre Heimatländer zurück und ihr seht die Kinder nie wieder. Also es wurde ja versucht, diese Ehen zu verhindern. Und ein ganz wichtiger feministischer Sieg ist halt auch aus rassistischen Motivationen gewonnen worden. Also man kommt echt nicht sauber ins Reine.
Haben Sie an irgendeinem Punkt mit Ihrem Deutschsein gehadert? Das ist ja auch ein schweres Erbe. Das deutsche Erbe ist innerhalb von Europa wahrscheinlich eins der schwierigsten und natürlich für jemanden, der noch andere Erbteile hat und andere Kulturen mitbringt, vielleicht doppelt so schlimm.
Absolut. Also das macht mich halt zur Deutschen irgendwie, dass ich halt nie deutsch sein wollte. Und klar, natürlich, ich bin damit aufgewachsen, auch diese Angst vor dem Deutschen in uns, dass wir das Deutsche wie als das eigene Böse wahrgenommen haben, was halt auch tragisch ist, weil wir dadurch natürlich auch nicht die widerständigen deutschen Traditionen für uns an der angemessenen Form erforschen konnten. Und ein Verhältnis zu Deutschland, was schätze ich an Deutschland, was finde ich auch schwierig an Deutschland, welche Verantwortung muss ich als in Deutschland lebende Person des öffentlichen Lebens auch übernehmen? Das war ein Weg, den musste man sich auch wirklich sehr selber erkämpfen. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil, und dann habe ich einen Engländer geheiratet und mein Mann, also ich dachte immer, die haben es viel besser. Und natürlich ist Englisch sein irgendwie wahrscheinlich, also in anderer Form, aber es ist ja auch ein ganz schreckliches Erbe. Also gerade irgendwie, was das Erbe des Kolonialismus angeht, war England ja die größte Kolonialmacht. Es gibt ja immer irgendwie, wenn man historisch weiter zurückgeht, gibt es ja noch andere riesige Empire. Aber irgendwie damals war schon so knapp die Hälfte der Landkarte pink und für Großbritannien. Und irgendwie Indien hat ja mit Großbritannien eine wirklich sehr, sehr blutige Kolonialgeschichte, die ich in den Auseinandersetzungen zwischen meinem Vater und meinem Mann dann zwischendurch bemerke. Und das ist auch sehr, sehr interessant.
Es ist spannend. Ich habe hier als nächste Frage hier stehen, über England reden. Tatsächlich spielt England eine große Rolle in Ihrem Leben. Sie haben englische Literatur studiert. Der zweite Roman spielt ausschließlich in England, setzt sich eben mit der Kolonialgeschichte und dem indischen Subkontinent auseinander. Ihr Mann Matty Rouse ist Brite, Musiker, Sprecher. Wie weit fühlen Sie sich diesem Land verbunden? Wie viel England ist auch in Mithu Sanyal?
Ich glaube extrem viel. Es gibt da ganz, ganz viele Gründe für, also sowohl Inderinnen in Indien als aber auch in Großbritannien wachsen ja mit dieser ganzen englischen Literatur auf, als wäre das deren Literatur. Die haben auch noch ihre eigene Literatur dazu, aber es gibt halt dieses intime Wissen um die geteilte Vergangenheit, um die geteilten Verbrechen. Das ist nicht schöner. Also ich habe in Großbritannien wirklich auch Rassismus erlebt gegen mich als indisch wahrgenommene Person. Das habe ich in Deutschland noch nie. Also in Deutschland lieben alle Indien. Die haben keine Ahnung. In der Regel haben die noch nicht mal wirklich viel Ahnung. Wenn ich nur sage Kalkutta, könnten sie es wahrscheinlich nicht alle auf der Landkarte von Indien finden. Aber Indien ist halt irgendwie gut und ist Yoga und ist Ayurveda und so weiter. Während in Großbritannien gibt es halt eine ganze politische Geschichte miteinander.
Und alle Inder sind sofort Pakis.
Genau, und man denkt natürlich auch ganz stark an, irgendwie Inder sind Muslime. Also das ist auch interessant. Also das hatte ich in Deutschland noch nicht. Also in Deutschland ist also, nee, das sind die weisen Menschen, oder? Aber gleichzeitig, es gibt in der englischsprachigen Literatur, gibt es eine indisch-englische Literatur. Die hat eine eigene Tradition, die ist auch noch nicht so alt. Also die mussten auch sehr, sehr kämpfen. Also auch der erste Roman mit einem Mixed-Race-Ich-Erzähler, nicht nur einem indisch-englischen, sondern überhaupt einem Mixed-Race-Ich-Erzähler war halt von Hanif Qureishi, der Buddha aus der Vorstadt. Das war 1990, also es ist wirklich noch nicht so lange her. Aber es gibt das da. Also die Literatur, die ich immer schreiben wollte, existierte in Großbritannien. Das heißt, ich habe mich da auch literarisch zu Hause gefühlt, zu einem Zeitpunkt, als meine Form von Literatur hier in Deutschland wirklich so ein bisschen Achselzucken, was ist das, hervorgerufen hat.
Sie sind jetzt ein wenig zu jung, um noch primär von der britischen Popmusik beeinflusst zu sein.
Was?
Aber es gab...
So jung bin ich nun auch wieder nicht.
Es gab in den 70er
Junger
Jahren...
Mann.
In den 70er Jahren gab es einfach ganz starke Einflüsse. Da war die deutsche Popmusik quasi identisch mit den englischen Charts und die amerikanische Musik spielte eine nachgeordnete Rolle. Das ist heute anders. Dennoch ist natürlich unsere populäre Musik immer noch stark von englischer beeinflusst. Wie ist das für Sie?
Für mich ist das ja ein bisschen ähnlich, auch weil ich komme ja aus diesen ganzen Folk-Traditionen. Also ich komme ja eigentlich aus der Kirchenmusik. Daher, das ist so meine musikalische, Sozialisation. Und relativ schnell danach kamen ja diese ganzen Protestlieder, auch die deutschen Protestlieder, die ja eine ganz enge Nähe auch zu britischen Folksongs hatten, auch zu amerikanischen. Also das ist halt, dass der Folksong und das politische Lied, irgendwie, die sind ja immer Hand in Hand miteinander gegangen. Und damit bin ich halt auch musikalisch groß geworden.
Wir hören jetzt eine erste Musik, weder aus der Folktradition noch aus England, nämlich aus Amerika. Aber Protest. Nina Simone, Mississippi Goddamn. Warum dieses Stück?
Ich habe wirklich überlegt, welchen Protestsong. Ich hatte so viele und Nina Simone ist einfach so großartig und ist eines dieser Lieder. Ich höre das jedes Mal und wenn mich Leute fragen, wenn du eine Zeitmaschine hättest, was würdest du damit machen? Und ich möchte auf jeden Fall zu Nina Simone reisen und mit ihr sprechen und sie hören, aber auch wirklich mit ihr sprechen, weil sie eine so vielschichtige, so beeindruckende Person ist und einfach wie sie dieses Lied singt und es ist ja gleichzeitig eine direkte Kommunikation mit dem Publikum.
Hören wir jetzt Nina Simone, Mississippi Goddamn.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the
this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. You're just plain rotten. You thought I was kidding, didn't you? Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me my equality.
Nina Simone war das mit ihrem Stück Mississippi Goddam. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Autorin Mito Sanyal. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Kommen wir nun zu dem aktuellen, zu dem zweiten Roman, Antichristi. In einer vielschichtigen Erzählweise werden hier historische, politische, popkulturelle Themen verschmolzen. Dabei fließen zahlreiche Elemente aus ihrem ungeheuer breiten kulturgeschichtlichen Fundus in die Handlung, die auf das Thema Kolonialismus beziehungsweise Post-Post-Kolonialismus einzahlen. Die Handlung selbst bewegt sich zwischen den Zeiten und Welten. Durga, die Protagonistin, reist von der Gegenwart ins Jahr 1906 und wechselt dabei sogar ihr Geschlecht. War das nötig, um ihr eine Akzeptanz zu verschaffen? 1906 in einer Männerwelt als Frau wäre sie wahrscheinlich gescheitert.
Das weiß ich jetzt nicht. Also sie reist nach London und sie landet dann in India House. India House war so ein Boarding House für indische Studenten auf der Oberfläche. De facto waren die indischen Revolutionäre da, die Waffen geschmuggelt haben und Bomben gebaut haben. Aber es gab auch in India House eine Frau, nämlich Madame Karma. Also eventuell wäre das auch möglich gewesen. Aber für mich war wirklich die Überlegung, wenn ich durch die Zeit reise, würde ich dann wirklich meinen Körper mitnehmen? Also wir alle reisen ja durch die Zeit, immer so eine Sekunde pro Sekunde. Und das Problem bei Zeitreisen ist ja immer der Körper, weil er nämlich altert. Und wenn er in die andere Richtung geht, würde er ja jünger werden und sich dann irgendwann halt auflösen. Und deshalb war es halt für mich schon auch sehr naheliegend, klar, der Körper verändert sich. Und ihr Körper, also sie ist halt eine 50-jährige Frau und sie ist dann plötzlich ein Anfang 20-jähriger Mann. Aber was sie mitnimmt, interessanterweise, ist ihre Hautfarbe.
Zwischen Krimifarce und Kulturgeschichte findet man in diesem Roman ungeheuer viele literarische Formen, die eben auch einiges dem Film verdanken und auch den Roman am Ende so beginnen lassen. Durga soll als Drehbuchautorin an einer Neuverfilmung der Romane von Agatha Christie mitarbeiten und diese modernisieren. Also auch daher aber lange nicht nur der verschmitzte Titel Antichristi. Was steckt da noch drin?
Genau, es sind ja auch die ganzen Antichristen drin. Außerdem irgendwie, wenn Inder auf Englisch irgendwie Tante Christi, also Tante Agatha Christie sagen würden, dann würden sie es Anti-Christi aussprechen. Also sie sprechen halt Auntie eher aus wie Anti. Deshalb auch das ist noch mit darin. Es ist halt auch eine Nähe, eine Liebe zu dieser Autorin. Es ist aber auch diese ganzen Antichristen. Es gibt ja die großen Gegenspieler Gandhi auf der einen Seite und Savarkar, die sind für sich gegenseitig die Antichristen. Savarkar ist halt der Verteidiger der irgendwie des gewaltsamen Widerstandes, während Gandhi für gewaltfreien Widerstand steht. Aber heute von der indischen Regierung gesehen, ist halt Savarkar derjenige, der uns den Hindu-Nationalismus eingebrockt hat, also Hindutva und das, womit irgendwie oder auf wessen Grundlage die indische Regierung gerade wirklich Großverbrechen gegen die muslimische Bevölkerung begeht. Also in gewisser Form ist Savarkar sogar für mich der Antichrist, dem ich mich in diesem Roman in irgendeiner Form annähern musste oder an dem ich mich abarbeiten musste.
Der sogar als Hindu-Hitler verfemt wurde.
Genau, der wird in Indien häufig der Hindu-Hitler genannt. Dem haben damals auch Leute geschrieben, irgendwie sei doch, werde doch der Hindu-Hitler. Er ist da dezidiert nicht drauf eingegangen. Also irgendwie, man kann bei ihm definitiv von Faschismus reden, aber es ist echt ein anderer Faschismus als der Hindu-Faschismus. Und deshalb finde ich ja Hitler-Vergleiche immer so wenig hilfreich. Also ne, der Mensch, den man am besten mit Hitler vergleichen kann, ist Hitler. Aber irgendwie, da hat man sofort das Gefühl, ah ja, klar, da muss man den Dritten Weltkrieg gegenführen. Und ich finde tatsächlich, die Analysen sind wichtig, um halt herauszufinden, wie gehen wir mit Dingen um. Und man muss Savarkar oder viele seiner Schriften wirklich ablehnen, aber man muss sie aus Gründen ablehnen.
Bevor wir noch tiefer in diese politische Dimension einsteigen, also die Aufarbeitung des Kolonialismus, wie auch immer sie in Großbritannien stattgefunden hat, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und diese Neuverfilmungen ansprechen. Warum müssen Agatha Christies Romane neu verfilmt werden? Und dann gibt es einen schönen Twist bei ihnen. Da wird Poirot zu einem Schwarzen, so wie auch Anne Boleyn, eine der 6 Frauen von Heinrich VIII, eine Schwarze war. Ist das ein kleiner Witz oder ist das ernst?
Also erstmal wird ja Agatha Christie, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der am häufigsten verfilmten Autorinnen. Eben. Die wird ja sowieso ständig neu verfilmt, weil man ja auch weiß, die Leute lieben diese Geschichten. Und deshalb, weil es halt Geschichten sind, die so tief in unsere Psyche eingreifen, ist ja auch die Frage, wie verfilmen wir sie immer neu? Jede Verfilmung, genauso wie jede Neuübersetzung, ist ja immer eine neue Version. Es ist ja immer nicht irgendwie, wir machen das jetzt irgendwie als Film, wir zeigen jetzt, was wirklich im Buch ist, als Film, als wäre es so ein Röntgenapparat, sondern es ist ja immer etwas Eigenes, etwas Neues. Und dann kann man natürlich auch mit dem ganzen Wissen, postkolonialen Wissen von heute, da auch sehr, sehr spannende Dinge mitmachen. Also ich habe mir, als der irgendwie Lockdown angefangen hat, hat mein Mann mir alle Agatha Christie-Romane, die hat ja 6 jahrzehntelang geschrieben, in chronologischer Reihenfolge vorgelesen. Und das ist toll, wenn man sieht, wie sich auch so die Weltsicht geändert hat. Und die ist Tory, die ist konservativ, absolut. Die ist jetzt keine rasende Rassistin oder so, aber sie hat halt sehr, sehr gut abgebildet, was selbstverständlich als Rassismus war zu den jeweiligen Zeiten. Und das waren rassistische Figuren, waren Sympathieträger und in späteren Romanen wären sie das nicht mehr gewesen. Also ich finde es immer spannend, auch gerade was so Genre-Literatur uns über die Welt verrät, weil wir da immer denken irgendwie, das müssen wir nicht so ernst nehmen, wie die in Anführungszeichen echte Literatur, aber irgendwie dadurch wird natürlich auch viel ungefilterter halt so, das ist halt die normale Weltsicht damals gewesen, übermittelt.
Später heißt es im Buch mal, man kann Literatur nicht bereinigen, das macht sie kaputt. Literatur ist sowieso nie korrekt und erst recht nicht rein.
Also das ist das andere. Ich habe mir Agatha Christie auch ausgesucht, weil ich sie wirklich liebe. Ich schätze sie unter anderem als Autorin. Ich finde, sie ist eine wahnsinnig gute Stilistin. Da werden mir wahrscheinlich relativ wenig Leute ernst recht geben. Aber die Geschichte wird mir recht geben. Wenn ich Churchill wäre, würde ich sagen, die Geschichte wird mir recht geben, denn ich werde sie schreiben. Und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben. Die Geschichte wird mir recht geben, weil sie einfach wirklich toll schreibt. Und ich arbeite mich nur an Menschen ab, die ich interessant finde. Also warum soll ich Menschen nicht sowieso nicht ernst nehmen, wo ich denke, so, das ist überhaupt überhaupt kein wertvolles irgendwie kulturelles Erzeugnis. Warum sollte ich mich daran abarbeiten? Das heißt, Leute, die ich bewundere und ich glaube, es ist halt eine warme Auseinandersetzung, eine warme Kritik. Und das wünsche ich mir ja grundsätzlich von Kritik. Und ja, ich finde Kritik wichtig, weil es zeigt ja, dass Bücher lebendig sind. Wir reiben uns daran. Es ist uns nicht egal. Und das sind ja auch die ganzen Debatten. Wir haben ja wirklich gerade massive kulturelle Debatten über Bücher, über Klassiker. Was darf man sagen? Was muss man sagen? Was darf man gar keinen Preis sagen? Und der Gedanke irgendwie, ich möchte in Literatur, so wie im wirklichen Leben, eigentlich das Feld des Sagbaren so groß wie möglich machen. Es gibt immer ein Jenseits. Also es wird immer Dinge geben, die Volksverhetzung sind und irgendwie Aufruf zur Gewalt natürlich. Aber das Feld des Sagbaren so groß wie möglich zu halten, weil das brauchen wir, um eine lebendige Demokratie zu haben, aber auch um eine spannende Literatur zu haben.
Die spannenden Figuren führen vielleicht auch dazu, dass Churchill als potenzieller Mörder in einer dieser Neufassungen auftaucht.
Churchill, muss ich sagen, Churchill ist einfach ein Mörder, was Churchill zu, also gerade auch in Indien irgendwie sich zu Schulden kommen gelassen hat. Also bei der großen Hungersnot in Bengalen irgendwie, an der ja mein Vater auch beinahe gestorben ist. Da hat ja irgendwie der damalige Vizekönig von Indien, also natürlich ein Brite, an Churchill geschrieben, die Menschen verhungern hier auf den Straßen. Und Churchill hat nur zurückgeschrieben, ja, warum ist dann Gandhi noch nicht verhungert? Die haben ja wirklich die Kornkammern geschlossen und nach Europa exportiert für den Krieg, also für den europäischen Krieg gegen Hitler, den die Briten geführt haben. Und die haben halt einfach wirklich die Inder verhungern lassen. Das ist nur eine von vielen, vielen, vielen Hungersnöten in Indien. Deshalb irgendwie, dass Churchill ein Mörder in einem Roman ist, irgendwie, das ist ein Roman, den möchte ich auch gerne irgendwann nochmal schreiben.
Parallel zu dem Auftrag, Agatha Christie zu modernisieren, die Queen of Crime, stirbt die Queen of England, Elizabeth II, nach gefühlt einem Jahrhundert auf dem Thron und überschattet das ganze gesellschaftliche Leben. Der Roman wird strukturiert anhand der Tage nach ihrem Tod. Warum diese Parallele?
Weil es halt in gewisser Form wirklich wie ein Geschenk war. Die Queen ist gestorben, während ich den Roman geschrieben habe. Und dann kamen ja weltweit wirklich erstmal diese ganzen Kondolenzbekundungen. Und sie war eine so ehrenhafte Person, was ja Donald Trump gesagt hat. Was auf der einen Seite mit Sicherheit stimmt, aber sie war auch noch die Königin des Empires. Also irgendwie, es gab noch ein Empire, als sie gekrönt wurde. Es sind massive Menschheitsverbrechen in ihrem Namen begangen worden. Sie hat sich nie dafür entschuldigt. Und irgendwie dann kamen aus vielen der ehemaligen Kolonien auch Reaktionen zurück, die gesagt haben, naja, wir haben aber eine sehr schmerzhafte Geschichte. Oder aus Indien, wir hätten gern den Koh-i-Noor zurück, den Edelstein in der Krone der Queen. Kronen sind auch gegendert. Es gibt eine weibliche Krone, es gibt eine männliche Krone. Und die weibliche Krone hat halt den Koh-i-Noor darin, der natürlich aus Indien oder aus Pakistan, das ja damals alles Indien war, geraubt wurde. Und den die natürlich selbstverständlich, den haben wir in unserer Krone. Wir haben es geklaut, also stellen wir es jetzt aus. Das ist ein großes, also was ja wie nochmal irgendwie Hohn ist darüber. Und diese Aushandlungsprozesse waren etwas, wo ich dachte, genau, und wir haben es wirklich nicht aufgearbeitet. Und dass die Engländer wirklich überrascht waren. Wieso freuen die sich denn jetzt nicht? Und wieso sind die nicht traurig mit uns? Und dass es ja eine offizielle Struktur des, wie geht man mit Trauer um, gab. Und das, ne, das gab ja diese offenen Operationen, irgendwie Operation London Bridge oder dann auch ganz fantasievoll Operation Unicorn, Operation Dragon. Großartig. Und das waren Polizei- und Geheimdienstoperationen, die in Kraft getreten sind nach dem Tod der Queen. Und ich dachte, ja, wir haben überhaupt keine Art, keine Form, mit Trauer umzugehen, öffentlich zu trauern. Wir haben, manchmal legen wir so einen Kranz ab, aber wir haben überhaupt keine Form, wie funktioniert Aufarbeitung? Es geht ja in meinem Roman auch ganz viel um die Toten, die halt alle irgendwie auch wieder zurückkommen und die alle irgendwie nochmal irgendwie sprechen, die alle nochmal irgendwie sagen wollen, wie es wirklich war in meinem Roman. Und deshalb dieses, wie strukturieren wir Trauer, das war ein ganz großes Geschenk.
Jedes ihrer Kapitel beginnt mit einer Art Drehbuch, mit so einem Auszug aus einem Skizzenbuch, wenn man so will, mit vielen Zitaten und nicht zuletzt aus der Science-Fiction-B-TV-Serie Doctor Who. Das war so eine Art Spielwiese oder war das einfach der komische Aspekt dieser sehr, sehr merkwürdigen, sehr britischen Serie?
Also es ist tatsächlich so, ich liebe es ja, unterschiedliche literarische Formen zu nehmen. Das heißt, wir haben an jede literarische Form eine andere Erwartung von Wahrheit. Also wir haben an Film eine andere Erwartung. Es gibt ja ein Kapitel, das anfängt wie ein Wörterbuch. Auch da haben wir eine andere Erwartung von Wahrheit. Und einfach zu gucken, was machen diese Formen auch mit unseren Leseerwartungen. Und ich habe natürlich ganz viele Zitate ineinander montiert, aber das Serien eine so große Rolle spielen. Also bei Filmen ist das ja so, da ist ja so viel Geld, was daran investiert wird. Das heißt, es gibt so viele Evaluationsgruppen, durch die Filme dann jeweils immer noch durch müssen. Während Serien werden relativ schnell gedreht und gerade eine Serie wie Doctor Who, die über einen so langen Zeitraum gelaufen ist, da kann man so viel wie gesellschaftliches Klima, gesellschaftliche Temperatur wie mit so einem Thermometer dran ermessen. Deshalb fand ich die schon auch unglaublich geeignet für einen Roman. Und die postkoloniale Theorie hat ja damit angefangen, dass die Romane gegen den Strich gelesen haben, gesagt haben, was ist sozusagen das koloniale Wissen in diesen Romanen oder welche Positionen werden uns vis-à-vis diesen Texten zugewiesen. Und ich dachte, ich mache dasselbe einfach mal mit Serien, weil viele Menschen gucken ja dann doch mehr Serien, als dass sie Romane lesen, obwohl ich natürlich mir wünschen würde, dass es umgekehrt wäre. Also was machen die? Welche Positionen geben sie uns vis-à-vis der Weltsicht, die da verfilmt wird?
Es gibt diese Serie seit 1963, 883 Folgen, 40 Staffeln um einen Zeitreisenden und es ist die längste, am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt. Schon sehr britisch, ziemlich billig gemacht, aber der aktuelle Doctor Who, der 15., ist ein Schwarzer. Ist das die Entschuldigung für die ganzen vielen weißen Folgen von früher?
Es ist total lustig, weil irgendwie vor ein paar Jahren ist ja zum ersten Mal eine Frau, also der Doktor irgendwie, weil es gibt natürlich immer neue Schauspieler, deshalb wird halt gesagt, ja klar, irgendwann wird er immer umgebracht und dann regeneriert der. Und dann hat er dieselben Erinnerungen, die er vorher hatte, hat aber einen neuen Körper. Und vorher war das halt immer ein weißer Mann, in der Regel ein Engländer oder ein Schotte, der halt mit so einer Telefonzelle durch Zeit und Raum gereist ist und mit Hilfe seines Schraubenziehers die Welt gerettet hat. Also genau zu dem Zeitpunkt, als die Engländer all ihre Kolonien verloren haben, hat dann irgendwie dieser englische Alien irgendwie immer wieder die Welt gerettet. Das ist ja auch eine Art von kolonialer Wiedergutmachung, aber dann für die Briten-Fantasie. Und als dann zum ersten Mal eine Frau Doctor Who spielen sollte, also den Doktor spielen sollte, gab es wirklich einen Aufschrei im Internet. Das wäre doch irgendwie, also man muss ja schon realistisch bleiben, irgendwie ein Alien, der mit einer Telefonzelle durch Zeit und Raum reist und die Welt mit Hilfe seines Schraubenziehers rettet, der kann keine Frau sein. Also ne, da muss man schon realistisch bleiben. Und jetzt ist es eben ein Schwarzer und vor allem ein queerer Schwarzer. Irgendwie, da haben sie noch mal mehr dran zu knabbern gehabt. Und trotzdem haben sie wirklich auch aufgeatmet, dass es keine Frau mehr war, was interessant ist. Also sie hatten offensichtlich mit der Gender-Sache fast noch mal mehr Probleme als mit Race.
Kommen wir zu unserer zweiten Musik. Etwas aus dem hohlen Raum gegriffen. Die Band Pentangle, neben Fairport Convention, eine der wichtigsten Folk-Protest-Bands Englands. Let No Man Steal Your Time ist das Stück, das sie sich ausgesucht haben. Warum?
Es gibt eine ganz, ganz großartige BBC-Serie, My Albion von Zakiya Zewil, die halt als schwarze Britin ihre Liebe zur irgendwie Folkmusik untersucht und sagt, ja, aber wie können Menschen wie wir einen Platz in dieser Folk-Tradition haben? Weil wenn wir in die Vergangenheit gucken, denken wir, jetzt ist die Welt divers. Aber damals war die ganz eindeutig und ganz weiß. Und das war sie ja damals auch nicht. Und sie hat ihre Serie mit Pentangle angefangen. Und ich höre Pentangle immer beim Schreiben. Also ich finde, Pentangle ist einfach eine musikalisch so wahnsinnig interessante Band. Das Stück jetzt ist mehr folkig. Die haben auch sehr, sehr jazzige Stücke gemacht. Und irgendwie, man kann einfach so unglaublich toll damit schreiben. Und ich glaube, beide meine Romane, das ist so ein bisschen wie der Sprit, das Benzin für meine Romane gewesen, diese Musik.
Let No Man Steal Your Time von der britischen Band Pentangle.
Beware, keep your garden fair. 要这个天跟拜，要这个天跟拜，要这个天跟拜。
H2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Autorin Mithu Sanyal, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben über den letzten Roman gesprochen, über Antichristi, der eine immens politische Dimension hat. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Es gibt drei Figuren, die historisch sind und wichtig für den Roman. Das ist Vinaya Damodar Savarkar, wir haben ihn schon erwähnt, aber auch Madan Lal Dhingra und natürlich Mahatma Gandhi. Von Gandhi lernen wir, dass er zwar ein friedlicher Revolutionär war, der Gewaltfreiheit gepredigt hat, aber nicht minder rassistisch aufgetreten ist, zumindest in seiner Zeit in Südafrika.
Genau, also Gandhi war unglaublich wichtig für mich. Ich bin immer, also auch meiner Politisierung war er wahnsinnig wichtig für mich. Dass ich mich ja daran festhalten konnte, gerade als in der deutschen Linken darüber diskutiert wurde, ja, wie stehen wir denn zu Gewalt, dass ich immer sagen konnte, ja, aber es hat ja gewaltfreien Widerstand gegeben und er war erfolgreich, er hat es geschafft, damit das damals mächtigste Empire der Welt aus Indien herauszuwerfen. Und ich habe aber Gandhi niemals in irgendeiner Form kritisch hinterfragt. Also weil Dinge, die auch so auf einem Podest stehen, da kommt man nicht auf die Idee rauszufinden, was hat er jetzt im Detail gesagt? Und mich auch damit auseinanderzusetzen, was war die andere Seite der Geschichte, war für mich auch sehr heilsam. Also weil ich finde Gandhi immer noch einen unglaublich wichtigen politischen Denker. Und Gandhi ist immer noch einer meiner großen Helden. Und ich habe ganz, ganz viel Kritik an ihm. Genau, er war ja vorher in Südafrika Rechtsanwalt. Und irgendwie ich habe immer gelernt, er hat damals so seine Methoden des gewaltfreien Widerstands in Südafrika erprobt. Was der de facto gemacht hat, er hat sich dafür eingesetzt, dass Inder nicht den Eingang für Schwarze im Postamt in Südafrika verwenden mussten, sondern dass sie den für Weiße verwenden durften. Weil Inder sind ja nicht so wie Schwarze. Er hat nicht Schwarze gesagt, er hat einen Begriff, der inzwischen in Südafrika als Hate Speech verboten ist, verwendet und halt erklärt irgendwie, warum Schwarze ja nun irgendwie weniger wertvoll sind als irgendwie als Inder. Und das hat mich schockiert. Das ist jetzt irgendwie auch überhaupt nicht als irgendwie, er ist jetzt nicht ein besonderer Rassist, sondern ein sehr typischer Rassist für die damalige Zeit gewesen. Aber ich hatte erwartet und gehofft, dass Gandhi genau das hinterfragen kann. Und diese Heldenverehrung und ihn zu einem Heiligen zu machen, die ja auch in Europa, das passt ja auch wunderbar, ne? Das war der gute Widerstandskämpfer, weil er es den Briten ja auch erlaubt hat, das Gesicht zu wahren. Und wenn man, also das habe ich ja in meiner Recherche gelernt, wenn es den bewaffneten Widerstand nicht parallel dazu auch gegeben hätte, also irgendwann war klar, die Marine und die britische Armee, die ja bis auf die Offiziere aus Indern bestanden hat, war dabei überzulaufen. Es war völlig klar, die Briten konnten Indien nicht mehr halten. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen jetzt auf Gandhi ein. Und das war natürlich irgendwie für alle Seiten ein guter Schritt, weil sie dann, ne, alle konnten das Gesicht wahren und wunderbar. Und diesen anderen Teil der Geschichte sichtbar zu machen, der mich trotzdem sehr getroffen hat, weil ich möchte ja nach wie vor daran glauben, dass wir andere Formen des Widerstands haben, dass wir uns nicht in sozusagen unseren Feind verwandeln müssen, um Widerstand zu leisten. Und das war mit einer der Motivationen in diesem Roman, also wie in der Haus einziehen zu können, mit für diesen Roman und mit diesen Revolutionären, die mit der Waffe in der Hand Widerstand geleistet haben, die Bomben geworfen haben, auch zu debattieren, zu diskutieren, weil klar, also es werden immer Menschen umgebracht, die nichts damit zu tun haben. Also das, was man so Kollateralschäden nennt, sind ja Menschen, es sind ja nicht Kollateralschäden. Aber auch wenn wir einen Funktionsträger ermorden, ist dieser Mensch ja nicht nur Funktionsträger, sondern in der Regel ist er auch Ehemann und Vater und Freund und Bruder. So, das heißt, wir treffen immer auch noch mehr.
Sie schreiben im Buch, Geschichtsschreibung ist eins der größten Herrschaftsinstrumente. Wir machen den größten Teil dessen, was wir tun, in der Vergangenheit. Die Zukunft ist bereits geschehen. Alles, was wir gestalten können, ist die Vergangenheit. Klingt ironisch, ist aber doch irgendwie wahr.
Genau, also es ist ja auch in Deutschland gerade so, also nicht nur die AfD, aber wir alle erzählen ja, wie war Deutschland schon immer und so werden wir auch in Zukunft sein. Das sind ja irgendwie absurde Erzählungen. Wir gucken ja immer auf die Vergangenheit, um darüber sozusagen in die Zukunft vorhersagen zu wollen. Und in Indien, es war für mich, als die Museen für die Teilung, sind ja sehr viele Museen für die Teilung entstanden. Und am Anfang dachte ich, das ist super. Also man muss das aufarbeiten, es muss dafür Museen geben. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich finde diese Museen inzwischen schrecklich, weil die in der Regel, ich kenne jetzt nicht jedes Einzelne, aber die, die ich kenne, irgendwie, die halten halt die Wunde offen. Und wenn wir über Vergangenheit sprechen, darüber schreiben, wenn wir dafür Museen herstellen, unsere Erinnerungskultur muss halt immer auch einen Aspekt von Heilung beinhalten, um nicht einfach nur die Wunde und damit halt auch die Konflikte für immer, immer präsent zu halten.
Im Buch werden verschiedene Formen von Kolonialismus und auch Aufarbeitung von Kolonialismus parallelisiert. Da wird Irland mit Südafrika verglichen und irgendwie kommt auch noch die RAF dazu. Das ist ein sehr heikler politischer Strang, den Sie da benutzen.
Es ist tatsächlich so, es gibt Vergleiche und es wird auch immer gezeigt, wo diese Vergleiche zusammenbrechen. Also die erste Bombe, die anhand der irgendwie Bombenbauanleitung, die in India House, in meinem India Haushalt irgendwie nach Indien geschmuggelt wurde, geworfen wurde, hat halt eben nicht diesen Briten getroffen, sondern hat zwei irische Frauen getroffen. Und dann irgendwie sitzt halt Durga völlig entsetzt, also meine Hauptfigur völlig entsetzt in India House und streitet sich mit Savarkar und sagt aber, wie kann das nur sein? Also es sind halt zwei englische Ladies getroffen. Worden, mir doch egal, das sind zwei irische Frauen, das sind Iren wie Sinn Féin, wie irgendwie wie die IRA, die dir deine Waffen liefern. Also ja, Iren in England sind Kolonialisierte, aber Iren in Indien sind Briten. Und das war für mich auch ganz interessant, dass wir in unterschiedlichen Kontexten natürlich auch unterschiedliche Positionen haben. Trotzdem entsetzlich, dass diese beiden Frauen getötet wurden. Übrigens auch ihr indischer Dienstbote. Also entsetzlich, entsetzlich, entsetzlich. Es geht natürlich schon darum, dass diese unterschiedlichen Unterdrückten sich ja auch vernetzt haben. Also Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja eine wirklich große internationale Allianz. Die ganzen ehemaligen Kolonien oder Perikolonien haben ja miteinander gesprochen, gesagt, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir müssen zusammen kämpfen. Es war ja vorher wirklich dieses Teile und Herrsche. Wie können wir sie gegeneinander ausspielen? Und trotzdem, und das ist ja auch die Position, deshalb ist es ja wichtig, dass meine Hauptfigur Durga eine Deutsche ist, die immer sagt, ja, aber an vielen Punkten kann man Dinge eben auch nicht vergleichen. Und es gibt auch Einzigartigkeit von Verbrechen. Und auch darüber müssen wir reden. Und ihre englischen Kollegen und Kolleginnen sagen, ja, warte mal, irgendwie, das sehen wir aber anders.
Wir bräuchten noch Stunden Zeit, um über diesen sehr vollen und sehr bunten Roman zu reden. Leider haben wir es nicht. Wir sind am Ende angekommen. Eine Musik spielen wir aber noch, und zwar die von der Folksängerin Faye Heald. Hair Spell heißt das Stück. Was bedeutet Ihnen das?
Faye Heald habe ich auch mal interviewt. Die ist ja Professorin für Folk, also Musik und irgendwie Kulturwissenschaften. Und das ist tatsächlich ein Lied, das von irgendwie, es gab bei diesen ganzen Witch Trials 1962 hat halt Isabel Gowdy erzählt, mit welchen Spells, mit welchen Zaubersprüchen sie sich in einen Hasen verwandelt hat oder in eine Katze verwandelt hat. Das heißt, der Text sind halt wirklich diese historischen, wahrscheinlich Folter, vielleicht auch nicht Folterprotokolle. Und in meinem nächsten Roman wird es unter anderem um Menschen gehen, die sich in Tiere verwandeln oder warum wir so viel über Menschen reden, die sich in Tiere verwandeln, unter anderem in Folksongs.
Da sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, Mithu Sanyal. Vielen Dank an Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören die Folksängerin Faye Heald mit Hair Spell. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und ich verabschiede mich mit diesem Stück.
I shall go into a hair with sorrow's eye and a mickle care. I shall go into a hair with sorrow's eye and a mickle care. I go to the devil in the devil's name and stay till I come home again. I go to the devil in the devil's name and stay till I come home again. I shall go into a crow with sorrow's sigh and the blackest throw. I shall go into a crow with sorrow's sigh and the blackest throw. I go to the devil in the devil's name and stay till I come home again. I go to the devil in the devil's name and stay till I come home again. I shall go into like I'm home again. Go into a high with sorrow, sigh, and a miracle care. I shall go into a high with sorrow, sigh, and a miracle care. I go to the devil in the devil's name and stay till I come home again. I go to the devil in the devil's name and stay till I come home again.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.